Eine gerissene Speiche ist fast nie ein Speichenproblem. Trondheim-Oslo 2007, 540 Kilometer am Stück, irgendwo hinter der Hälfte ein leichtes Schlagloch, nichts Wildes. Und am Hinterrad hatte sich eine Speiche unten an der Narbe komplett verabschiedet. Rausgerissen, an einer Mavic CXP 33 mit SAPIM-Speichen. Also kein Billigkram, das Zeug hatte damals das halbe Feld unter sich. Ich bin trotzdem ins Ziel gekommen. Zwei Jahre später knallt mir fast das gleiche an einem Lightweight Obermeier Laufrad für 3.800 Euro um die Ohren. Und da war Schluss. Feierabend, keine Diskussion. Der Unterschied zwischen den beiden Tagen hat nichts mit dem Preis zu tun, sondern mit einer Zahl, die dir kein Händler nennt. Vorweg, damit du weißt, mit wem du es zu tun hast, ich habe an Laufrädern in fast 40 Jahren so ziemlich jeden Fehler selbst gemacht, den man machen kann. Zu locker gespannt, falsch nachzentriert, nippelrund gedreht, am falschen Ende gespart. Und mit genau der Haltung, das Laufrad läuft schon, bin ich zweimal unterwegs auf die Nase gefallen. Einmal davon bin ich durchgekommen, einmal war der Tag gelaufen. Dieses Video ist die Abkürzung, damit dir beides erspart bleibt. Und bevor du denkst, mir ist noch nie eine Speiche gerissen, betrifft mich nicht, genau darum geht es eben nicht nur in diesem Video. Es geht um das Bauteil, das jedes einzelne Rad hat, egal ob E-Bike, Trekkingrad, Rennrad oder Mountainbike. Es geht darum, warum dein Laufrad vermutlich gerade leise Lebensdauer verliert, ohne dass du es merkst. Und um die 2 Minuten im Monat, die das stoppen. Konkret zeige ich dir, warum Speichen wirklich brechen und welche Spannung die richtige ist. Mit echten Zahlen statt Gefühl. Wie du dein Laufrad ohne jedes Werkzeug prüfst, was dir die Bruchstelle einer Speiche über die Ursache verrät, das ist fast Detektivarbeit. Warum die Speichenzahl über etwas ganz anderes entscheidet, als alle glauben. Dazu Material, 150 Jahre Entwicklung, was die Scheibenbremse mit deinen Speichen angestellt hat, was du unterwegs machst, wenn es knallt und am Ende, was ein vernünftiges Laufrad kosten darf. Ein Teil davon wird für dich ein alter Hut sein, gerade wenn du schon länger schraubst. Aber ich wette, mindestens 3 Sachen hast du so noch nicht gehört. Los geht's mit dem Fakt, aus dem der ganze Rest folgt. Dein Rad steht nicht auf den Speichen, es hängt an ihnen. Klingt komisch, ist aber so. Die Narbe hängt in jedem Moment an den Speichen, die gerade oben stehen. Und die unteren haben derweil frei. Eine Speiche überträgt praktisch nur Zug, Druck kann sie nicht. Du könntest sie theoretisch durch ein Stahlseil ersetzen und das Laufrad würde trotzdem funktionieren. Und jetzt rechnen wir kurz. Versprochen, das tut nicht weh. Ein 28 Zoll Laufrad hat rund 2,2 Meter Abrollumfang. 1000 Meter geteilt durch 2,2, etwa 450 Umdrehungen pro Kilometer. Und jede Speiche macht pro Umdrehung genau einen kompletten Lastwechsel mit. Ein, nicht zwei. Das Runter und wieder rauf ist zusammen ein Zyklus, das habe ich selbst jahrelang falsch im Kopf gehabt, bis ich es für dieses Video nochmal sauber nachgerechnet habe. Bei 10.000 Kilometern im Jahr, die ich aktuell Minimum wieder fahre, sind das 4,5 Millionen Lastwechsel pro Speiche pro Jahr. Und selbst wenn du eher bei 3.000 Kilometern liegst, dann sind es immer noch über 1,3 Millionen Lastwechsel. Die Büroklammer, die du so oft hin und her biegst, die möchte ich mal sehen. Richtig spannend wird die Zahl aber erst, wenn man weiß, wie viele Lastwechsel eine Speiche laut Hersteller aushält. SAPIM, einer der beiden großen Speichenhersteller weltweit, hat für die CX-Ray jahrelang eine Zahl aus dem Ermüdungstest veröffentlicht. Die X-Ray ist die beste und langlebigste Rennspeiche, die du kaufen kannst. Das vorweg. Die Zahl war 3,5 Millionen Radumdrehungen. Rechne mit unseren 2,2 Metern nach. Das sind 7.700 Kilometer. Die beste Speiche der Welt fertigt nach 7.700 Kilometern. Für mich wäre das nicht mal ein Jahr. Die Zahl steht übrigens heute nicht mehr auf der SAPIM-Seite. Kannst dir denken, warum? Als ich über die Zahl gestolpert bin, dachte ich erst an einen Druckfehler. Ist es aber nicht. Die Zahl war nie falsch. Sie wird nur falsch verstanden. Der Test misst den vollständigen Lastwechsel, Spannung runter bis fast auf Null und wieder rauf. Diesen Zustand gibt es aber nur in einem Laufrad, dessen Speichen zu locker sind. In einem sauber gespannten Laufrad wird die Speiche nie ganz entlastet. Die Schwingung ist viel kleiner und dieselbe Speiche hält plötzlich ein Vielfaches. Deshalb liegt zwischen einem guten und einem schlechten Laufrad auch kein Faktor 2, sondern eher ein Faktor 10. Gut gebaut sind 30.000 Kilometer und mehr drin. Schlecht gebaut fliegen dir Speichen nach ein paar hundert um die Ohren. Gleiche Speiche wohlgemerkt. Und genau das war auch meine Diagnose für Trondheim Oslo. Die SAPIM konnte nichts dafür. Da war schlicht zu wenig Spannung drauf. Die unbequeme Wahrheit dazu ist, das hätte ich vorher merken können. 2 Minuten Kontrolle vor dem Start, die ich mir gespart habe. Ein Fehler, den du nach diesem Video nicht mehr machen wirst. Gut, also wenn Spannung alles entscheidet, will ich natürlich wissen, wie viel richtig ist. Gemessen wird in Newton. Am Hinterrad auf der Antriebsseite geben die Felgenhersteller meist 1000 bis 1300 Newton frei. Leichtbaufelgen eher 950 bis 1000 Newton. Soweit so bekannt für die, die sich damit beschäftigen. Jetzt kommt der Teil, auf den ich aber erst sehr spät gestoßen bin. Auf der linken Seite desselben Hinterrads liegen oft nur 500 bis 750 Newton an. Die Hälfte bis drei Viertel. Und das ist kein Fusch, das ist Geometrie. Die Felge muss mittig im Rahmen sitzen, aber die Kassette braucht Platz und schiebt die Speichenflansche nach links. Rechts stehen die Speichen dadurch steil, links flach. Flachstehende Speichen brauchen weniger Zug, um die Felge in der Mitte zu halten. Diese Asymmetrie ist die eingebaute Schwachstelle jedes Kettenschaltungshinterrads. Und nebenbei auch der Grund, warum dir vorne fast nie eine Speiche reißt. Merkt ihr als Faustregel, auf einer Seite sollten alle Spannungen innerhalb von plus minus 20% liegen. Was darüber hinausgeht, ist ein Baustellenlaufrad, egal wie neu es ist. Und jetzt noch ein Fakt, mit dem du in mancher Werkstatt für große Augen sorgst. Montier einen Reifen und pump ihn auf. Die Speichenspannung sinkt messbar. Der Reifendruck zieht die Felgenhörner nach außen und nimmt den Speichen den Zug weg. Ich habe ein Messprotokoll gefunden mit 131 Kilopond ohne Reifen und 105 mit Reifen bei 4,5 Bar. Da sind 20% also einfach weg. Deshalb gelten Herstellermaximalwerte grundsätzlich ohne Reifen. Wer mit montiertem Reifen misst und dann auf Maximum spannt, hat sein Laufrad um ein Fünftel überspannt und wundert sich später. Falls du es längst wusstest, Respekt, dann bist du weiter, als ich es vor vielen Jahren war. Die Zahlen hast du jetzt. Bleibt die Frage, wie du prüfst, ohne 300 Euro für ein Messgerät hinzulegen. Da gibt's den einfachen Zupftest. Schau mal her mit dem Fingernagel. Die sollten alle gleich klingen. Tun sie natürlich nicht, aber nahezu. Und deshalb weiß ich, wo ich nachspannen muss. Das ist der Teil, der dir richtig Geld spart. Das Schöne daran, 90% kosten dich 2 Minuten und keinen Cent. Für Ausreißer funktioniert das Ohr bestens. Ich mache das so, seit es mir ein alter Laufradbauer gezeigt hat. Und seitdem hat mich unterwegs keine Speiche mehr kalt erwischt. Wann brauchst du denn überhaupt einen Tensiometer? Sobald du absolute Werte willst beim Neuaufbau, nach dem Neukauf oder wenn du wissen willst, ob deine Werkstatt sauber gearbeitet hat. Das hier ist das Parktool TEM 1, seit Jahren der Klassiker. Das Prinzip ist simpel. Das Gerät biegt die Speiche mit einer vorher definierten Fehlerkraft minimal durch und zeigt auf der Skala einen Messwert. Hier ist die Skala. Und das funktioniert bei jeder Speichenform. Rund, konfiziert, sogar bei flachen Messerspeichen, wo du mit dem Gehör kaum noch eine Chance hast. Der Skalenwert selbst ist noch keine Spannung. Dafür liegt eine Umrechnungstabelle bei, die dir je nach Speichentyp und Durchmesser den echten Wert in Kilopond übersetzt. Und jetzt der Punkt, warum so ein Tensiometer mehr kann als mein Fingernagel. Du misst damit zwei verschiedene Dinge. Erstens die durchschnittliche Spannung einer Seite des Laufrades. Damit prüfst du, ob das Laufrad insgesamt im Zielfenster des Felgenherstellers liegt. Also weder zu weich fährt, noch die Felge überlastet. Zweitens die relative Spannung, also wie gleichmäßig die Speichen untereinander sind. Da greift unsere Faustregel mit plus minus 20% und genau da versteckt sich der Ausreißer, den ein im Durchschnitt perfektes Laufrad trotzdem haben kann. Merk dir die Trennung so. Der Durchschnitt sagt dir, ob das Laufrad richtig gebaut ist, die Gleichmäßigkeit sagt dir, ob es hält. Muss das rund 100 Euro teure Original von Parktool sein? Ehrlich gesagt, nein. Ein günstiges Modell aus Fernost tut es für den Hausgebrauch absolut genauso. Es kostet einen Bruchteil vom Parktool und findet exakt dieselben Ausreißer. Beide habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. Für die 2-Minuten-Kontrolle im Monat bleibt es aber dabei, das Ohr reicht und das kostet auch nichts. Kommen wir zu Nummer 2, den Wartungsintervallen. Ein neues Laufrad solltest du nach den ersten 500 bis 1000 Kilometern kontrollieren, danach alle 2 bis 3000 Kilometer und nach jedem harten Einschlag sowieso. Die erste Kontrolle ist die wichtigste und der Grund heißt Setzen. Speichenbogen und Nippel schieben sich unter Last in ihre endgültige Position. Danach ist weniger Spannung drauf als am Tag des Aufbaus. Bei Serienlaufrädern aus der Maschine wird der Arbeitsschritt, der das vorwegnehmen würde, gerne mal verkürzt oder gleich weggelassen. Zeit ist Geld, du kennst das. Und bei diesem Arbeitsschritt habe ich selbst lange eine falsche Erklärung im Kopf gehabt. Das kräftige Zusammendrücken der Speichenpaare beim Aufbau, das Abdrücken. Ich dachte, wie viele Mechaniker übrigens auch, damit betten sich die Speichen in die Narbe ein. Stimmt nicht, das erledigt die Zugspannung ganz von allein. Der echte Zweck ist der Abbau von Eigenspannungen. Beim Kaltumformen entstehen im Bogen und im Gewinde Spannungsspitzen bis nah an die Streckgrenze. Genau an solchen Stellen ist die Ermüdungsfestigkeit quasi null. Das Abdrücken überlastet diese Punkte einmal kurz und gezielt und löscht damit sozusagen ihr Gedächtnis. Wenn du das nächste Mal ein Laufrad baust oder bauen lässt, frag ruhig nach, ob abgedrückt wird. Ein guter Laufradbauer erzählt dir dazu gerne was. Und falls dir dieser Aha-Moment gerade ein Hypewert war, weißt du ja, wo die Symbolzeile ist. Nach links wischen, 3 hast du pro Woche. Der Daumen freut sich auch, wenn er gedrückt wird. Kommen wir jetzt zu Nummer 3, die Nippel. Für mich das meist unterschätzte Teil am ganzen Laufrad. Alunippel sparen 0,5 Gramm pro Stück. Das macht am ganzen Laufrad etwa 16 Gramm. Dafür gammeln sie, fressen sich fest und drehen schneller rund. Spätestens nach einem Winter mit Streusalz weißt du, was ich meine. Messingnippel sind schwerer und dafür quasi unkaputtbar. Ich bin dann nach ein paar festgegammelten Alunippeln beim Messing gelandet und geblieben. An allem, was bei mir Winter oder Touren sieht. Die 16 Gramm spürt kein Mensch wirklich. Ein festgefressener Nippel dagegen versaut dir zuverlässig den gesamten Nachmittag. Wenn du selbst schraubst, nimm noch 2 Dinge mit. Ein Tropfen niedrigfeste Schraubensicherung aufs Gewinde, also Loctite 222, hält gegen selbsttätiges Lösen, versiegelt gegen Gammel und du kriegst den Nippel später trotzdem problemlos wieder gedreht. Und benutze einen Nippelschlüssel, der den Nippel über 3 oder 4 Seiten greift, statt über 2. Die zweiseitigen Dinger runden den Nippel einfach nur ab. Frag mich, woher ich das weiß. Ich zeige dir jetzt, was bei mir im Einsatz ist. Ein Set von Umas mit 4 verschiedenen Spannern. Einen mit Griff für die Werkstatt, wenn du länger zentrierst und die Hand nicht verkrampfen soll. Welche in Reifenheberform, die flach in jede Werkzeugkiste passen. Und ein kleiner Ring, der gleich mehrere Nippelgrößen abdeckt, der wiegt nix und wohnt bei mir in der Satteltasche für unterwegs. Und dann ist noch dabei dieser hier, super leicht, aber nur für eine einzige, die gängigste Nippelgröße. Das komplette Set kostet bei Amazon rund 10 Euro inklusive Versand, wenn du Prime hast. Auch das ist unten in der Beschreibung verlinkt. Für 10 Euro gibt es also wirklich keinen Grund mehr, Nippel mit der Kombizange zu quälen. Sektion 4 ist jetzt Pflege. Nach Salzfaden Speichen mit klarem Wasser abspülen und trocknen. Vor allem die Nippelköpfe unten an der Felge. Ah ja, und wenn dein Rad knackt und keiner findet es, eine zu lockere Speiche ist ein klassischer Verdächtiger. Die Kreuzungspunkte arbeiten dann unter Last minimal gegeneinander. Zum Thema Knacken habe ich übrigens ein eigenes Video gemacht, schau da mal rein. So viel zur Vorbeugung. Wenn es trotzdem passiert, erzählt dir das Laufrad hinterher ziemlich genau, was schiefgelaufen ist. Die Bruchstelle ist nämlich ein Diagnosewerkzeug und zwar ein erstaunlich präzises. Bricht die Speiche am Bogen direkt an der Narbe, war es ein Dauerschwingbruch durch zu wenig Zug. Speiche hat sich millionenfach bewegt wie eine Büroklammer, die du so lange hin und her biegst, bis sie durch ist. Bricht die Speiche am Nippel unterm Gewinde, konnte sich der Nippel meist nicht sauber im Winkel ausrichten. Ein Aufbaufehler, gegen den es übrigens beweglich gelagerte Nippel gibt. Und bricht sie in der Mitte, hast du es fast immer mit Korrosion zu tun. Vorher kündigt sich das meistens an. Die Bremse schleift auf einmal, wo vorher nichts war. Ein rhythmisches Wackeln, wenn du schneller wirst. Oder der Klassiker, eine Speiche lässt sich plötzlich mit dem Finger seitlich hin und her schieben. Und dann die Regel, mit der ich früher selbst Geld verbrannt habe. Reißt eine Speiche, kriegen die Nachbarn schlagartig deren Last ab. Eine einzelne Speiche kannst du tauschen. Nachbarn musst du dann kontrollieren und gut ist es. Wenn aber im selben Laufrad kurz danach die zweite reißt und dann die dritte, das ist kein Pech mehr. Das Material ist durch, fertig mit seinen Lastwechseln. Ich habe an so einem Laufrad mal 3 Speichen nacheinander getauscht. Immer schön einzeln, bis mir jemand mit mehr Ahnung gesagt hat, lass es, das Ding ist fertig. Er hatte recht, ab da wird neu eingespeicht, alles andere ist Geld in ein Fass ohne Boden gekippt. Und was kostet sowas beim Profi? Beim guten kleinen Händler liegt Zentrieren plus Spannungskontrolle etwa bei 25 Euro. Bei den großen Ketten bist du wegen Mindestpauschalen schnell bei 80 Euro. Daher mein Tipp, such dir einen kompetenten kleinen Laden oder einen Kumpel, der es drauf hat. Bei dieser Arbeit bezahlst du Erfahrung, nicht Ausstattung. Und wo wir bei fairen Deals sind, unten in der Beschreibung liegen 2, die nichts kosten. Mit der Kanalumfrage hilfst du mir in 2 Minuten bei der Themenplanung, mit dem Newsletter helfe ich dir, weil solches Wissen dann ohne Algorithmus-Lotterie bei dir ankommt. Also, 1 für mich, 1 für dich. Jetzt kommen wir zum Glaubenskrieg. 24, 28, 32 oder 36 Speichen. In jedem Forum fliegen dazu die Fetzen. Und die Antwort ärgert beide Lager. Ein sauber aufgebautes Laufrad mit 24 Speichen hält locker länger als ein schlampig gebautes mit 32. Aufbauqualität schlägt Anzahl. Das ist im Grunde nichts anderes als das, was wir eben über Spannung gelernt haben. Aber die Anzahl entscheidet über etwas ganz anderes und das lässt die Low-Spoke-Fraktion gerne unter den Tisch fallen. Sie entscheidet, was passiert, wenn einer ausfällt. Bei 32 oder 36 Speichen übernehmen die Nachbarn genug Last, dass das Rad einen Schlag hat, aber fahrbar bleibt. Genau das war Trondheim-Oslo. Ich habe die gerissene Speiche rausgebrochen, damit nichts schleift, die beiden Nachbarspeichen nachgespannt und bin mit leichtem Schlag weitergefahren. Bei 20 Speichen verteilt sich dieselbe Last auf so wenig Nachbarn, dass sich das Rad in aller Regel unfahrbar verzieht. Die Speichenzahl ist keine Stabilitätsfrage, sie ist eine Redundanzfrage. Wie beim Flugzeug, das landet auch nur mit einem Triebwerk und genau dafür hat es zwei. Redundanz gibt es übrigens auch bei YouTube, da heißt sie Abo mit Glocke. Falls der Algorithmus mal eine Speiche verliert, kommt das nächste Video trotzdem bei dir an. Womit wir bei dem Laufrad von 2009 wären, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Ich fahre ein Lightweight Obermeier Hinterrad mit einem Vontu Vorderrad. Lightweight aus Friedrichshafen, Handarbeit, damals das technische Nonplusultra. Felge, Narbe und Speichen sind ein einziges laminiertes Bauteil. Die Carbonspeichen laufen ohne Unterbrechung von Felgenseite zu Felgenseite über die Narbe. 20 Speichen, damals 3.800 Euro, heute liegt so ein Obermeiersatz jenseits von 6.500. Bei meinem Hinterrad ist eine Speiche in der Verankerung gerissen und der Knall war bombastisch, das kannst du dir nicht vorstellen. So etwas vergisst du nicht. Und dann kommt eben der Unterschied zu 2007. An der CXP 33 hätte ich für 2 Euro eine neue Speiche eingezogen. Beim Lightweight gibt es keinen Einzeltausch. Da gibt es schlicht keine einzelne Speiche, die man tauschen könnte. Was ich dazu sagen muss, Lightweight hat mir das Laufrad nach rund 3 Jahren anstandslos komplett ersetzt. Das rechne ich denen bis heute hoch an. So eine Kulanz findest du selten. Aber ohne die wäre ein einziger Speichenriss ein wirtschaftlicher Totalschaden gewesen. Und dieses Konstruktionsprinzip ist inzwischen in einer ganz anderen Preisklasse angekommen. Aus Fernost kommen gerade massenhaft Carbon-Laufradsätze mit 20 Speichen, Carbon-Speichen, teils unter 1100 Gramm für den Satz und für einen Bruchteil des Lightweight-Preises. In Foren sind dazu Fälle dokumentiert, die du vor dem Kauf gesehen haben solltest. Und auch ich kenne die. Carbon-Speichen mit eingeklebten Titanhülsen, bei denen die Klebestelle versagt. Ein dokumentierter Fall bei einem Light-Bicycle-Satz, bei dem eine Speiche beim bloßen Anfassen im Wohnzimmer zerborsten ist. Fairerweise, der Hersteller hat Kulant getauscht. Und diese Speichen gibt es so nicht mehr. Und erfahrene Laufradbauer waren konkret von den 20-Loch-Narben dieser Sätze. Mini-Flansche und dadurch noch weniger Spannung auf der ohnehin schwachen linken Seite. Zur Einordnung, es gibt auch richtig gute Carbon-Speichen-Designs, durchgehende Speichen in Aluhülse mit Keil wie Kardex oder Newman sie bauen. Die laufen weitgehend unauffällig. Das Material ist also nicht das Problem. Das Problem ist der Leichtbau, der an 90 Kilo Alltagsfahrer verkauft wird, für die er nie gerechnet wurde. Versteh mich richtig, das ist kein Bashing. Ich fahre meine Lightweights bis heute und liebe sie am Berg. Das ist ein Plädoyer dafür zu wissen, was du kaufst. Und ich habe für mich daraus eine Konsequenz gezogen. Auf Touren fahre ich kein Systemlaufrad mehr. Bei langen Rennen hatte ich immer 3 Ersatzspeichen dabei. Oder sie lagen im Begleitfahrzeug. Und wenn ein Begleitfahrzeug erlaubt war, lag da gleich ein kompletter Laufradsatz drin. Klar, einspeichen unterwegs dauert. Aber es dauert deutlich kürzer als aufgeben. Bei self-supported Fahrten, also komplett ohne Unterstützung, fällt die Option weg. Da zählt nur, was du am Rad hast. Vielleicht siehst du das anders, vielleicht fährst du seit Jahren Systemlaufräder auf Touren und hattest nie ein Problem. Dann schreib mir das in die Kommentare, ernsthaft. Mit guten Argumenten kriegst du mich umgestimmt. So, bis jetzt ging es darum, wie Speichen verbaut werden. Mindestens genauso spannend ist, woraus sie bestehen. Da hat sich nämlich ziemlich viel getan in den letzten Jahren. Die Grundkonstruktion des gekreuzten Speichenrads stammt von 1874 von James Starley aus England. Sein erstes Tangentialrad von 1871 hatte noch einen herrlichen Konstruktionsfehler. Beim Gegentreten lockerten sich die Speichen und wenn du das Vorderrad falsch herum eingebaut hast, ist es dir beim Antritt schlicht zusammengeklappt. Das gekreuzte Muster von 1874 hat das gelöst und läuft seitdem im Kern unverändert. Über 150 Jahre. Zeigt mir ein anderes Bauteil am Rad, das das von sich behaupten kann. Was sich massiv weiterentwickelt hat, ist die Metallurgie. Qualitätsspeichen sind heute rostfreier Chrom-Nickelstahl. DT Swiss nimmt einen 1810er, Sapim einen 1808er. Das Gewinde wird nicht geschnitten, sondern gerollt. Da wird Material verdrängt statt abgetragen. Der Faserverlauf bleibt durchgehend und das Gewinde wird dadurch fester statt schwächer. Die Königsdisziplin aber ist die Konfizierung, die Verjüngung in der Mitte, typischerweise von 2,0 auf 1,8 mm. Ich habe das früher für Gewichtstuning gehalten, ist es aber nicht. Es ist Lebensdauertechnik. Der dünne Mittelteil arbeitet wie eine Dehnschraube, federt Lastspitzen weg und entlastet damit den Speichenbogen, die häufigste Bruchstelle überhaupt. Und daraus ergibt sich ein Fakt, der jeder Intuition widerspricht, meiner von damals auch. Die dünnste Qualitätsspeiche ist die haltbarste. Messerspeichen wie die Sapim CX Ray oder die DT Aerolite sind die am stärksten kaltverformten Speichen am Markt. Erst konfiziert, dann flach geschmiedet. Diese Kaltverformung verdichtet das Gefüge und verbessert genau die eine Eigenschaft, auf die es ankommt, die Dauerfestigkeit unter wechselnder Zuglast. Kleine Randnotiz, die CX Ray wird aus der noch dünneren Laserspeiche geschmiedet und hält am Ende mehr aus als ihr eigenes Ausgangsmaterial. Dick heißt also nicht haltbar, richtig verarbeitet heißt haltbar. Für E-Bikes und schwere Reiseräder gibt es das Ganze auch andersherum. Speichen wie die Sapin Strong oder die DT Alpine haben einen verstärkten Bogen, 2,34 statt 2,0 mm und trotzdem einen dünneren Mittelteil. Dick da, wo gerissen wird, dünn da, wo gefedert wird. Wenn du ein E-Bike mit Heckmotor fährst, sind genau solche Speichen der Unterschied zwischen Dauerbaustelle und Ruhe im Karton. Und wo wir bei veränderten Belastungen sind, die größte Veränderung der letzten 15 Jahre kam gar nicht von den Speichen selbst, die kam von der Bremse. Felgenbremse, der alte Stand. Die Bremskraft greift an der Felge an und geht von da direkt auf die Straße. Die Speichen kriegen davon fast nichts mit. Deshalb konnte man felgengebremste Vorderräder radial einspeichen, sternförmig, ganz ohne Kreuz. Sah schick aus und funktionierte. Die Scheibenbremse ist der neue Stand. Die Bremse greift eine Narbe an und jetzt muss das komplette Bremsmoment über die Speichen nach außen zur Felge. Radial geht damit nicht mehr. Das Laufrad würde sich wie eine Torsionsfeder verdrehen und stotternd bremsen. Deshalb wird bei Disc gekreuzt eingespeicht, im Regelfall dreifach. Heißt im Klartext, wenn du irgendwann von der Felgenbremse auf Disc umgestiegen bist, machen deine Speichen heute einen komplett anderen Job als früher. Und zwar einen deutlich härteren. Alles, was wir vorhin über Spannung besprochen haben, gilt für dein aktuelles Rad also noch mehr als für dein altes. Damit hast du die Theorie beisammen. Jetzt der Moment, für den du wahrscheinlich eigentlich hier bist. Es knallt und du stehst 80 Kilometer von zu Hause am Straßenrand. Vorne oder hinten auf der Nicht-Antriebsseite ist die Sache trivial. Neue Speiche rein, Nippel drauf, soweit spannen, bis der Schlag raus ist, weiter geht's. Unangenehm wird es auf der Kassettenseite hinten, weil du zum Ausbau der alten Speiche die Kassette runternehmen musst. Und einen Kettenabzieher hat unterwegs kein Mensch dabei, sei ehrlich. Dafür gibt es einen Feldtrick, im Kern genau das, was ich damals in Norwegen gemacht habe. Du ziehst die beiden Nachbarspeichen der Defekten leicht nach, eine links versetzt, eine rechts. Damit kriegst du den Schlag so weit raus, dass du kontrolliert weiterfahren kannst. Die defekte Speiche brichst du einfach raus. Die richtige Reparatur machst du dann abends mit Werkzeug. Und falls du nur noch ein einziges Teil anpacken willst, nimm eine Notspeiche mit Kevlarfaden. Die passt auf jede Speichenlänge und lässt sich sogar dann montieren, wenn die alte Speiche gar nicht rausgeht. Bleibt zum Schluss die Frage, was du kaufen solltest, damit du den Trick möglichst nie brauchst. Meine Empfehlung in 3 Stufen, wobei du am Ende natürlich selber entscheiden musst, was zu deinem Fahren passt. Stufe 1, du fährst normal und kaufst fertig. Dann nimm ein klassisch aufgebautes Laufrad mit 28 bis 32 Speichen, Messingnippel und konifizierten Markenspeichen und lass nach den ersten 1000 Kilometern die Spannung kontrollieren. Diese eine Kontrolle für rund 25 Euro verdoppelt bei vielen Serienlaufrädern ganz real die Lebensdauer. Bester Stundenlohn, den du je bezahlt hast. Stufe 2, du fährst viel, machst Touren, fährst E-Bike, wiegst über 85 Kilo oder du kommst mit Rad und Gepäck über 120 Kilo Systemgewicht, also Fahrer plus Rad plus alles, was dranhängt. Dann ist ein handgebautes Laufrad die rationalste Investition am ganzen Rad. 32 Speichen, Sapim Race oder DT Competition, Messingnippel, ordentliche Hohlkammerfelge. Grob ab 150 bis 250 Euro pro Laufrad bekommst du etwas, das 30.000 Kilometer plus hält und sich überall auf der Welt reparieren lässt. Stufe 3, du willst Performance. Dann kauf den Carbonsatz, gönn ihn dir, aber achte auf 3 Dinge. Klares Fahrergewichtslimit, verfügbare Ersatzspeichen und ein Speichendesign, bei dem die Speiche in einer Aluhülse mit Keil sitzt, statt in einem eingeklebten Titan-Insert. Und dann behandle ihn als das, was er ist, Sportgerät, kein Reisegepäckträger. Und damit zurück zur Frage vom Anfang. 2007 hat mich ein 32-Speichen-Laufrad mit gerissener Speiche noch rund 180 Kilometer weit ins Ziel getragen, dank einer Redundanz, die seit 1874 in dieser Konstruktion steckt. 2009 hat mich ein Laufrad für 3.800 Euro stehen lassen, weil genau diese Redundanz gegen Steifigkeit und Gewicht eingetauscht wurde. Beides sind saubere, legitime Konstruktionen. Der Unterschied liegt woanders. Bei der einen weißt du beim Kauf, worauf du dich einlässt. Bei der anderen erfährst du es am Straßenrand. Und ich habe beides erlebt und fahre trotzdem beide, nur eben nicht für denselben Zweck. Und jetzt du. Hattest du auch schon mal einen Speichenriss unterwegs und wie bist du nach Hause gekommen? Ab damit in die Kommentare. rausgerissen. An einer Warum habe ich denn Obermeier stehen? Hier. Los geht's. Scheiße. Wo ist mein Tensiometer? Wait. War schon besser.
Zwei Sachen noch, dann hast du es geschafft. Wenn dir das hier etwas gebracht hat, abonnier den Podcast. Dann bist du Donnerstag automatisch dabei, ohne dran zu denken. Und wenn du 20 Sekunden übrig hast, lass bitte eine Bewertung da. Das ist der einzige Hebel, den ich selbst nicht bedienen kann. Bei Apple und Spotify entscheidet genau das darüber, wem der Podcast überhaupt angezeigt wird. Alles zum Ansehen liegt auf meinem YouTube-Kanal Pedal und Perspektive. Messwerte, Tests, Werkstatt. Alles zum Nachlesen und Nachrechnen steht auf fahrradblog.de. Und wenn du sowas lieber schriftlich hast, ich schreibe alle zwei Wochen einen Brief, der heißt Kettenbrief, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Die Links stehen alle in der Beschreibung. Ich freue mich auf dich nächsten Donnerstag wieder. Und wenn du bei etwas anderer Meinung bist, schreib mir, ich lerne gerne dazu.